Sei gegrüßt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Connecting Souls. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und mir zuhörst. Und ich habe heute einen mittlerweile guten Freund und als Beruf ist er Krankenpfleger in Phil eingeladen. Der Phil ich habe den Phil besucht. Ich bin bei ihm gerade zu Hause in Horem. Und wir haben uns in einer Zeit kennengelernt, die für uns alle sehr einschneidend war. Für den einen mehr, für den anderen weniger. Und ihr werdet wahrscheinlich auch schon wissen, um was es jetzt geht. Es geht um die C-Zeit, um die Zeit, die uns sehr viele Freiheitsrechte geraubt hat, die von Maßnahmen geprägt war und von Maskenpflicht und Pipapo. Und in der Zeit habe ich den Phil kennengelernt. Wir haben uns auch in der Demo kennengelernt, ne?
Genau, ja.
Ja, auf der Demo war das. Und das war, glaube ich, auch so eine von den Demos auf dem Heumarkt damals.
Ja, da waren wir, glaube ich, damals auf dem Neumarkt.
Auf dem Neumarkt.
Die ersten Demos waren auf dem Neumarkt, genau.
Okay. Weißt du noch, was für ein Motto das war?
Boah, ich weiß ganz genau, ich war am 1. Mai 2020 auf meiner ersten Demo. Da weiß ich aber jetzt gar nicht mehr, was das Thema war. Das wurde auch, glaube ich, direkt rechts geframed. Und da waren auch nicht viele Menschen da. Und dann fing aber auch erst die Protestbewegung da so langsam an.
Aber da war es noch so, dass einfach echt ein buntes Völkchen war, ne?
Also ja,
der
genau.
Bund, was da sich versammelt hat. Sehr viele wache Seelen, alternativ lebende Leute, die vielleicht auch so schon eine Historie haben, was das kritische Denken angeht. Ne?
Und ja, die halt auf jeden Fall schon vorher kritisch gedacht haben. Also
ja.
Auf jeden Fall war es bei mir ja auch so. Also mein Aufwachprozess hat ja auch schon vor 2020 angefangen, ne, dass ich halt schon angefangen habe, Geopolitik zu hinterfragen und das mit dem Klimawandel und egal welche Themen du da jetzt reinmixst, sogar 9/11, die Königin der Verschwörungstheorien. Und es hat sich damals halt irgendwie schon so angefühlt, als würde irgendwas falsch laufen, dass halt irgendwie jetzt nicht die große Pandemie ausbricht und irgendwie Millionen von Menschen, die in Gefahr sind. Genau.
Ja. Ja, es gab ja damals auch schon so Phänomene wie die Schweinegrippe und diverse andere Epidemien, ne?
Ja.
Die uns, also mich haben die nie so richtig betroffen, ehrlich gesagt.
Also vorher uns im kranken Gesundheitswesen auch nicht. Ja. Also ich würde gerade schon Krankensystem sagen, ne? Aber
das passt auch irgendwie.
Ja, es wird schon passen, aber aber gut, hat an ihm jemanden interessiert. Also ich meine, zum Beispiel 2018, 2019 gab es eine krasse Grippewelle, das hat niemanden gejuckt. Und
hat man sowas im Krankenhaus Betrieb gemerkt?
Im Winter dann schon, ne, dass du einfach mehr Betten belegt hast, dass Influenza A, B dann irgendwie auf dem Vorwasch war, aber es wurde nie Panik gemacht. Ne? Dann ist auch mal vom Personal oder von den Ärzten irgendjemand mehr ausgefallen oder sowas, aber das war halt ist nie großes Thema oder so. Und seit 2020 haben wir halt angefangen, dann auf unser Gesundheitswesen dann mal die Kamera drauf zu halten, was da alles schief läuft und wie das auf einmal Infektionen, neue Grippe-Virus da ist und auf einmal die Panik da hochgeschraubt wurde und ja, das war halt einfach komplett unverhältnismäßig und total irre Zeit auch.
Ja. Magst du deinen Job?
Ich liebe meinen Job.
Okay. Hat sich das in der Zeit, hat sich das in der Corona-Zeit verändert?
Jetzt persönlich würde ich sagen, nein. Also ich habe halt echt nochmal das Gesundheitssystem einfach nochmal anders kennengelernt. Mhm. Also ich habe mich halt vorher schon auch überhaupt mit Gesundheit erstmal beschäftigt, ne? Was macht uns Menschen krank, was hält uns gesund? Und aber gerade dann 2020, wo dann die Kamera draufgehalten wurde und ne, man auf einmal jeder irgendwie hätte infektiös oder den nächsten Tod bringen hätte können, da habe ich dann.
Warst du schon weit vor dieser Zeit?
War ich schon bewusst, auf jeden Fall, ja.
Aber
gerade durch Corona, als man dann wirklich dann das am eigenen Leib gemerkt hat, boah, du musst jetzt eine Maske tragen, um andere nicht anzustecken, du brauchst eine Impfung dann, um nicht infektiös zu sein, das hat ja alles irgendwie auf den Kopf gestellt. Also gut, wir haben halt vorher auch schon mal Masken getragen, wenn jetzt jemand irgendwie so ein blödes Norovirus hat, das ist zum Beispiel so eine Durchfallerkrankung oder so, ja, dann haben wir auch mal
was im Krankenhaus
auch
okay wäre noch, ne, würde ich sagen.
Nicht mal das, wir haben diese Masken dann auch wirklich nur getragen, wenn wir in die Zimmer rein sind, gepflegt haben und so weiter.
Gab es da Schulungen über die Masken?
Kein bisschen, nein. Also das,
für euch waren die Masken ja eigentlich in so einem Krankenhaus Alltag ganz normal.
Ja, aber auch nur, wenn du Isolationsfälle hast, okay, ne? Ja. Zum Beispiel so eine Durchfallerkrankung beim Norovirus oder so. Oder, und das kam dann halt mit Covid erst halt verstärkt. Die FFP2-Masken gab es gar nicht. Wir hatten halt wirklich nur die OP-Masken immer schon. Und das war halt echt eine neue Stufe mit dem FFP2-Maske. Und
aber war den Ärzten nicht klar, dass die FFP2-Maske eigentlich eine Maske ist, die bei anderen Arbeiten zum Einsatz kommt und da dann auch nur für einen Intervall von einer gewissen Zeit, wie zum Beispiel, wenn du, weiß ich nicht, Schweißer bist,
so Glockenbau oder so arbeitest.
Dass du so eine Maske dann irgendwie für eine gewisse Zeit trägst, aber dann wieder Pausen machst, die sogar vom, teilweise ja von den Herstellern sogar vorgeschrieben oder empfohlen wurden.
Also die Ärzte waren für mich von Anfang an in so einer kognitiven Dissonanz drin. Also die haben wirklich so, da, ich hatte eher das Gefühl, es geht um die Regel, jeder hat eine Maske zu tragen. Da ging es halt auch gar nicht irgendwie um Arbeitssicherheit, weil man sich mal auf die Verpackung dann guckt, auf die FFP2-Maske, das ist halt eine Feinstaubpartikelmaske, ne, die hilft halt, wenn du auf dem Bau arbeitest. Und hat halt mit dem Virus an sich gar nichts zu tun, weil das Virus da problemlos durchkommt. Ne, und dann diese Aerosol-Theorie, es bleibt halt eine Theorie. Und habe halt gemerkt, ich habe dann mit den Ärzten diskutiert auch und dann hieß es immer, ja, weil die WHO sagt ja. Ne, das heißt, da war da wieder eine Instanz da drüber, die gesagt hat, so und so ist richtig. Und ja, danach, ne, haben dann die Richtlinien rausgegeben, also und danach wurde da halt gehandelt. Genau. Davon, ne? Ne, und aber, also diese Widersprüche wurden gar nicht aufgelöst.
Ja, so, also das war jetzt nicht so, dass du da auf Augenhöhe mit gesundem Menschenverstand mit den Leuten.
Ein bisschen, nein. Nee, weil also das war ja auch eh eine Zeit geprägt von Irrationalität und ja, von Spaltung und also ja, das war ja eh, ne, entweder du bist für oder du bist ja, gegen.
Auch eine autoritäre Zeit, ne?
Also total, total.
Eine autoritäre Zeit, die Regeln und quasi Gesetze aufgehebelt hat,
ja,
und Regeln neu geschrieben hat, teilweise unser Grundgesetz mit, ja, also beeinträchtigt hat für eine lange Zeit.
Ja, unser Grundgesetz wurde missbraucht. Also ich meine, da stehen ja ganz klar Artikel drin, die, wo man jetzt sagt, alles, was da an Infektionsschutzmaßnahmen, Infektionsschutzgesetzen dann verabschiedet wurde, wo ja auch heftig gegen demonstriert wurde, das war ja alles verfassungswidrig, natürlich. Ne? Aber es war halt immer dieses übergeordnete Ziel, wir schützen den Menschen, wir schützen dich, der Staat regelt das für dich, du musst dich nur an die Regeln halten.
Fühlst du dich ausgenutzt als Pflegekraft in der Zeit?
Ich habe mich einfach nur verarscht gefühlt. Ich habe mich komplett verarscht gefühlt, weil also ich habe halt vorher schon gesehen, ne, jetzt sammeln wir halt irgendwie, wir müssten uns die, also fangen wir mit den Testungen an. Mhm. Ne, es wird ja wie verrückt drauf losgetestet, von 0 auf 100. Und dann, wenn man sich mit dem Test so ein bisschen damit auseinandersetzt.
Da waren wir in Deutschland sogar auch mit führend, was die Anzahl an Tests angeht.
Ja, also klar. Ja.
Den prozentuellen.
Ja, den Test hat auch den Osten ja innerhalb von einer Woche entwickelt. Also da wusste ja auch direkt, worauf er testet und wie er testen sollte. Aber gut, was davor war, kann man ja aber vielleicht mal später beleuchten, wenn wir wollen.
Ja.
Auf jeden Fall, die Zeit war so wieder, also genau. Und es gab halt so viele Regeln, die so in Widersprüchen zueinander standen. Also da musste der eine getestet werden. Und aber dann kam er trotzdem auf das Zimmer, wo jemand nicht getestet war. Also es war wirklich eine Zeit von Chaos und man hat halt richtig gemerkt, dass halt das Gesundheitsamt hat halt die Regeln bestimmt und es hat einfach nur Chaos verursacht. Und dann wurden halt auch Kompetenzen hin und her geschoben. Dann meinte die Hygienefachkraft, ne, ihr müsstet aber da isolieren, dann kam der Chefarzt, aber nein, ich brauche Betten. Ne, da war halt auch wieder diese Wirtschaftlichkeit eine Frage von dem Krankenhaus, ne, weil wenn du halt natürlich eine Kompensation isolierst und nur ein Bettzimmer hast, kannst du halt keine Betten fahren. Und dann, wenn du keine Betten fährst, dann kannst du halt auch kein Geld verdienen. Ne? Und so hat sich das halt dann alles so viele Widersprüche. Das war Wahnsinn, es war super anstrengend. Und ich habe dann selber oft auf der Corona-Station ausgeholfen, weil genau die auch am meisten Angst hatten, aus sich auch am schnellsten infiziert haben. Und ich habe halt wirklich versucht, auch so wenig wie Maske wie möglich zu tragen. Wurde dann auch von Oberarzt zum Beispiel denunziert. Ne? Dann habe ich eine Abmahnung, sollte ich
unterschreiben. Was da genau passiert?
Ich habe auf der Covid-Station ausgeholfen bei Liedern und habe ganz normal telefoniert mit einem Angehörigen und er hat mich durch die Maske nicht richtig verstanden. Ne? Weil jeden Tag haben die angerufen, wollten wissen, ne, wie geht's meinem Mann, wie geht's meiner Frau, wie geht's meinen Kindern oder ne, wie geht's meinem Vater und so. Und mit der Maske bist einfach
was nicht. Was ja auch eine emotionale Drucksituation.
Ja, das sowieso.
Man möchte ja auch den Angehörigen gerecht werden.
Ja, genau. Ne?
Teilweise ja auch isoliert worden sind von ihren.
Nicht teilweise, komplett. Ja, ne? Ja. Die Altenheime an. Auf jeden Fall habe ich dann einfach ganz normales Telefonat geführt. Er schaut mich halt nur so an und schüttelt so mit dem Kopf und ich wusste gar nicht, was er wollte. Ich war alleine in dem Büro. Ne? Und das war ja das so. Und aber er war halt, die Regeln mussten eingehalten werden. Das war halt so. Und ne, dann habe ich auch eine zweite Abmahnung dann auch irgendwann kassiert, wieder wegen der Maske. Und dann habe ich aber auch diesmal dann ein Gespräch mit dem Chefarzt haben wollen, weil es auch, und er meinte, es wäre dann nur die Außenwirkung, ne, dass dann andere mich dann irgendwie sehen, ne, und dann, dass dieses Krankenhaus die Regeln nicht ernst nimmt. Sondern am Ende des Tages ging es immer um die Regeln irgendwie einzuhalten, und es war halt komplex, und ich habe auch die Abmahnung nicht unterschrieben und auch bis heute nichts mehr gehört darüber so. Und,
okay, ja,
und mittlerweile, wenn ich mit dem Oberarzt heute spreche, er sagt, ja, du machst das, ist natürlich Bullshit alles, der ist
gut. Ach so, jetzt sagt er das aber auch.
Ja, natürlich, ja, jetzt ist das Narrativ ja auch anders. Jetzt, brauchen wir
jetzt verliert man seinen Job nicht, wenn man das
macht. Okay, na, ja. Richtig. Ja.
Obwohl es damals schon die Wahrheit war.
Ja, was ist die Wahrheit?
Ist nee, näher an der Wahrheit als der
viel näher an Narrativ. Der Wahrheit. Also ich habe selber auch gemerkt, ne, auch selber als Ungeimpfter, es ist egal, wie sehr du dich isolierst oder ob du eine Maske anziehst oder wie du gut du schützt, so das Virus, entweder du wirst infiziert oder nicht. Ganz einfach. Und deine Gesundheit bestimmt dann, und dein Immunsystem bestimmt dann, wie du deinen Körper mit diesem Virus umgehst. Das ist ja immer so. Ne?
Wenn hast du keinen Zeitpunkt Angst?
Ich habe
auch nicht ganz am Anfang, als es...
ich hatte keine Angst. Also ich bin eh ein Mensch, der ohne Angst lebt, weil ich finde, Angst verleitet uns immer nur zu schlechten Sachen. Ja. Ne? Angst ist ein schlechter Ratgeber.
Schöne Einstellung.
Und ne, man kann sich ja irgendwie fürchten vor Sachen. Ja, ne? Ja. Wenn mich irgendwie existenziell irgendwie gerade was bedroht, dann fürchte ich mich. Aber ich habe keine Angst irgendwie vom Tod. Und
jetzt haben wir auch Angst eher vor abstrakten Dingen.
Ja.
Vor Dingen, die wir nicht kennen.
Genau.
Und wir uns deswegen mit Bildern im Kopf halt zu einer furchterregenden Story erst formen.
Ja.
Dass diese Angst auch erst Raum kriegt.
Und gerade das war ja in der Covid-Zeit so. Da ging es ja primär darum, Angst vor dem Tod, Angst vielleicht vor dem nicht gelebten Leben, ne? Ja. Angst, ne? Irgendwie.
Das hat mit dir deswegen auch gar nicht resoniert, ne?
Kein bisschen. Na, ich denke mir, ey, wenn ich sterbe, dann sterbe ich. Wenn ich morgen vom Ecke überfahren werde, dann ist das so.
Ja,
das ist aber auch okay.
Das ist doch nicht passiert,
aber.
Weißt du, du bist da, ich kenne dich ja schon ein bisschen.
Ja.
Das kann ich dir auch als Zuhörer sagen. Der Phil ist jemand, der also nicht aus dem Mangel agiert, sondern aus der Fülle. Aus dem, was sein kann, anstatt sich vorzustellen, was Schlimmes sein würde. Ne? Also nicht diese, so nehme ich dich wahr. So,
ja, ich küsse dein Herz, ich danke dir.
Das ist auf jeden Fall deine Energie. Und da kann ich mir vorstellen, dass das in der Corona-Zeit natürlich dann, das war der andere Pol.
Ich bin da aufgegangen.
Du, der Panik, die...
Ich würde sagen, ich bin in der Zeit auch richtig aufgegangen.
Ja.
Ich war halt aktiv auf den Demonstrationen. Ne? Klar, man ist dann halt irgendwie auch wieder in seiner Bubble, aber ich habe ja auch immer mal wieder versucht, mich zu fragen, denke ich jetzt falsch oder denkt die Masse falsch?
Hast du Ablehnung erfahren?
Ich habe so viel Ablehnung, ich habe so viel...
Von Leuten, was dir wehgetan hat?
Teilweise in der Familie, ja. Also da haben wir auch viel diskutiert, bis es irgendwann hieß, ne, wir reden da jetzt einfach nicht mehr drüber, wir schweigen das lieber tot, bevor irgendwie nachher irgendwas Negatives ist, ne, so. Und das fand ich halt so widersprüchlich, weil ich finde, gerade in der Familie muss man über alles sprechen. Und gerade wenn so ein Thema die ganze Gesellschaft beherrscht, ne, wo es wirklich in die Familien geht, ne, so, da muss man auch drüber sprechen, weil sonst sind wir in der DDR. Ne, weil da wurde nicht mehr gesprochen an den Tischen.
Da hast du recht. Und da wurde nur noch übereinander gesprochen,
genau.
Wenn der andere nicht im Raum ist.
Und
weil man wurde denunziert, verraten, verpfiffen.
Ja.
Ne?
Und ich sag halt so, diese Ängste, die da halt auch aktiv durch Politik getriggert wurden, das hast du halt gemerkt. Die Menschen haben da immer aus der Angst halt agiert. Prost, mein Lieber.
Wir trinken mal einen Schluck. Aus der Angst agieren, genau. Das haben viele Menschen gemacht. Und ich möchte es niemandem übel nehmen. Also ich habe da ich bin nicht argwöhnisch diesen Leuten gegenüber, aber was ich auf jeden Fall, was mir dann als so auf dieser Mitgefühlsebene wehgetan hat, dass die Leute sich teilweise dumm gestellt haben, nur um zu ertragen.
Also du meinst?
Also sich quasi im Fluss mitzuschwimmen und
einfach, um nicht anzuecken.
Genau, um nicht anzuecken,
mal
nicht aufzufallen.
Ja, nicht negativ aufzufallen.
Obwohl es da viele gab, die genau wussten. Also wo du auch gemerkt hast, die sind in einem Konflikt so. Die haben einen innerlichen Konflikt.
Ja.
Aber die können nicht...
So eine innerliche Zerrissenheit, aber dann doch lieber dann die Masse wählen, wo du keinen Reibungspunkt hast. Ne? Weil der Mensch, der mag keine Konflikte. Ne? Der versucht ja auch, viele Menschen haben ja auch versucht, diesen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Aber spätestens, wenn du dann die Maske trägst und irgendwie einkaufen gehst, so, dann bist du ja in diesen Konflikten drin. Ne? Wie nah komme ich dem anderen? Und so weiter. Und ich habe es ja selber gemerkt, ich bin ohne Maske teilweise einkaufen gegangen, wie angsterstarrt dann die Menschen einen angucken. Und aber wenn du dann eine positive, hohe Schwingung, eine gute Energie hast, ey, dann, ey, dann die Leute lächeln teilweise oder du kriegst, nicken dir zu. Habe ich auch erlebt. Ne, wo du dann halt, wo die halt merken, boah, erstmal Ablehnung, boah, der ist ohne Maske, und dann aber, boah, das war mutig und boah, warum, vielleicht kann ich das nicht machen. Ja. Und das habe ich halt immer gespürt, diese Blicke.
Ja.
Ne, und ich habe auch ganz gerne mal mit Menschen gesprochen, sie angesprochen, ne, warum trägst du eine Maske und ne, versucht ein bisschen aufzuklären, dass das halt nicht hilft. Und das war ja auch zum Beispiel, der Drosten hat ja irgendwie 2 Wochen vor die Maskenpflicht kam, ist ja ganz bekannt, hat er gesagt so, ja, eigentlich hält man das damit gar nicht auf mit der Maske. Und trotzdem wurde das dann wirklich 1,5 Jahre, 2 Jahre durchgepeitscht. Ne, und
ja, allein, das kam aber nicht in Tagesschau sowas. Ne? Das war
noch, ja, das haben die vergessen.
So ein Night Talk, ne? Oder irgendwie
ja,
auf NDR.
Ja, WDR, genau. Ja, haben wir ja vergessen zu erwähnen, dann kennen wir ja schon was.
Ja.
Das ist ja okay. Also, ne, da, also ich finde aber auch, Wissen ist halt auch immer eine Bringschuld. Also du musst selber halt irgendwie an das Wissen gelangen. Du, niemand kommt zu dir und klärt dich auf.
Ja, aber in der Zeit war halt wirklich dieser Mechanismus der Angst so allgegenwärtig und so überwältigend.
Ja, total.
Also, mit der Angst auch, um der Angst um das Leben hat man die Leute ja dann auch gehabt.
Ja.
Angst vor dem Tod.
Erstickung.
Gerade Leute,
ja, ne, weil Menschen, niemand will ersticken.
Menschen mit Vorerkrankungen,
ja.
die heute noch mit Masken rumlaufen.
Ja, habe ich.
Du siehst die ja einfach einzeln noch. Bei den Leuten kannst du ja sofort davon ausgehen, dass die vorerkrankt sind.
Ja, total.
Die haben irgendwas, dass sie, die haben jetzt allgemein Angst vor Viren, weil die sind dadurch wirklich extremst traumatisiert worden.
Total, ja.
Und jetzt habe ich mal eine Frage, ich habe das eben mal nachgeschaut. Ich wusste es nämlich auch nicht mehr und das ist so erschreckend. Kannst du mir sagen, wann die Pandemie offiziell beendet worden ist in Deutschland?
Ich jetzt aus dem Stegreif.
Monat und Jahr, habe ich einfach von dir gehört.
Ich würde sagen, im Jahr 2023, im Mai.
Stark. Das ist echt fast auf den Punkt gesetzt. Es war Anfang April 2023.
Ja. Also ich meine, Putin hat auch damals irgendwie die Pandemie beendet, oder? Also
hier ist jetzt gerade der Tagesschau.de-Beitrag.
Nee, ich meine,
Pandemie beendet am 7.4.2023. So endet die Pandemie. Die letzten Maßnahmen im Kampf gegen Corona laufen aus. Für Gesundheitsminister Lauterbach ist die Pandemie beendet. Welche Lehren noch gezogen werden müssen und was nun auf Lauterbachs To-Do-Liste steht, wissen wir heute, das Cannabis-Gesetz.
Ja, das habe ich stark gemacht.
Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Persönlichkeit habe ich eine Zeit lang, und ich sage das nicht oft, aber den habe ich wirklich gehasst.
Voll.
So. Und der hat energetisch irgendwie was von mir abgekriegt. Und ich bin auch noch nicht ganz durch mit dieser Person. Aber man muss Menschen ja, und das ist auch eine Art und Weise, verzeihen können. Und auch selbst, wenn ich diese Person wahrscheinlich nie sehen würde und privat mit ihr die Möglichkeit habe, so ein offenes Gespräch wie wir jetzt gerade zu führen.
Musst du nicht haben.
Möchte ich doch sagen, auch so eine Persönlichkeit ist, auch wenn sie vielleicht fremdgesteuert ist durch Lobbys und alles Mögliche, durch Pharma, was auch immer, auch nur ein Mensch, der in diesen ganzen, in dieser Konstellation verdammt schwierige Entscheidungen trifft. Und wenn er die falschen Berater hat, definitiv auch falsche Entscheidungen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass eine solche Persönlichkeit heute nochmal so sich verhalten würde. Der Druck, der da zu der Zeit geherrscht hat, der war schon einzigartig.
Ja.
Das will ich auch für Politiker und auch für Offizielle und auch für Menschen, die das dann auf der Seite hier der Kontrolle, ne, dann diese neuen Kontrolljobs, die dann alle kamen, ne, die dann überall standen, auch in, man durfte ja erst gar nicht in Restaurants, ne, dann hat man das gemacht, dass man mit Restaurants, dann durfte man in Restaurants mit der Maske am Tisch, konntest du die Maske zum Essen abnehmen.
Das habe ich ja gar nicht.
Das war ja komplett, das
war ja
der Irrsinn, ne, das war wirklich so, das war wirklich die Spitze des Irrsinns und so, da hat sich der bürokratische Wahnsinn in Deutschland nochmal gezeigt, dass das überhaupt möglich ist. Ne? Nur es gab halt so eine, ja, es gab halt da halt auf jeden Fall so eine Entwicklung, wo ich schon verstanden habe, psychologisch, was dahinter steckt. Aber ich, das fehlt mir bis heute, deswegen reden wir da auch drüber. Ich habe keine Reflexion darüber wahrgenommen in den Hauptmedien. Das fängt ja jetzt erst langsam an und wir haben.
Fängt jetzt langsam an, aber es wird wahrscheinlich wieder nicht im großen Spotlight gehen.
Nee.
Ne? Also es gibt wahrscheinlich die ersten Artikel, es sind ja auch gerade diese RKI-Files rausgekommen. Ne? Multipolar hat da ja, glaube ich, was veröffentlicht.
Genau.
Ja. Und Das wird super interessant.
Und das noch, wird auch wieder runtergespielt.
Ja, und vor allen Dingen, da wird ja auch alles, das ist ja auch alles geschwärzt. Ne? Ja. Und da ging es ja dann zum Beispiel darum, was halt sehr interessant ist. Ich meine, das war dann auch im April 2020, als es langsam losging, dass die dann halt von der Gefahr, von mäßiger Gefahr auf mittlere Gefahr hochskaliert haben und das aber überhaupt gar keine Evidenz oder wissenschaftliche Komponente hatte. Das war halt ein rein politischer Wille. Und wer da aber genau da das RKI damit beauftragt hat, weiß man nicht, ist noch geschwärzt. Da werden gerade die Akten versucht freizuklagen. Und ich frage mich überhaupt, wenn doch die Akteure, die da agiert haben, auf der richtigen Seite waren, was haben sie zu verbergen? Na, das ist ja immer die Frage. Und ich meine, wenn die da irgendwie mit gutem Gewissen gehandelt haben und sich geirrt haben sollten, ja, dann zeigt uns doch. Also, aber ich sehe
das nicht. Das wird nicht kommen.
Das wird nicht kommen.
Also, dass Leute, die sich zu der Zeit auch einfach für die, ich will fast sagen, für die Wahrheit, auch wenn man das jetzt nicht absolut betrachten kann, aber jedenfalls für einen gerade Rücken des Bildes, was nach außen getragen worden ist, was medial passiert ist, die Leute, die sich da gerade gemacht haben, die werden nicht mehr entschädigt, die werden, da wird keiner auf die zukommen.
Nein.
Das ist etwas, was ich nicht, das nehme ich nicht wahr, dass man die Seiten, die sich da voneinander entfernt haben, die gehen nicht
mehr aufeinander
zu,
nein,
wie ich mir das wünschen würde, weil wir haben das jetzt in anderen Themen. Wir haben diese Frage zum Beispiel, ob man geimpft oder nicht geimpft ist.
Ja.
Jetzt in anderen Bereichen. In rechts, links, was wir da auch
bestimmt schon hatten. Krieg gegen Krieg.
Genau, für Krieg gegen Krieg. Für, Aufrüstung gegen Aufrüstung. Ja. Pro Gaza, gegen Gaza.
Klimawandel wird auch immer wieder kommen. Klimawandel wird immer kommen. Und das sind ja auch die perfekten Themen, wie du so eine Gesellschaft spalten kannst. Und ich denke mal, darum geht's auch im Endeffekt immer. Ja, weil wenn die Menschen sich in diesem Kleinen immer wieder diskutieren, verharren, rechts gegen links, und ich meine, das sind ja alte Kämpfe. Das ist ja jetzt nicht, dass irgendwie ein neues Phänomen wieder ist. Das tritt ja immer wieder auf.
Aber es extremisiert sich gerade.
Ja, wieder. Jetzt gerade sind wir wieder an so einem Peak der Zeit, wo es auf die Spitze getrieben wird einfach, und es wird aber wieder kollabieren, würde ich sagen.
Ich sehe das wie eine Katharsis. Ich sehe das wie eine Selbstreinigung des Erdenballs.
Ja. Mit allen, und ich denke mir doch zum Beispiel auch, jeder, der sich jetzt bewusst hat, nicht impfen lassen, der wird es nicht bereut haben.
Wie war das für dich? Wie hast du das denn überhaupt hingekriegt, da in dem, also ich habe echt ich kenne wenige aus der Pflege, die den Druck standgehalten haben. Das war eigentlich fast, da musste man wirklich eisern sein, oder?
Also für mich, ja, aber hat für mich.
Gespräche auch mit Ärzten, die gesagt haben, so, ja, sie müssen doch ihrer Verantwortung als Krankenpflegepersonal.
Also so direkt jetzt nicht. Also klar, also die Impfung war natürlich ein omnipräsentes Thema, gerade auch bevor sie eingeführt wurde. Ne? Man hat ja, also es wurde ja, glaube ich, während der Zeit nicht so viel diskutiert wie über diese Impfung. Und also für mich dann von vornherein fest, so ein Produkt, was innerhalb von irgendwie ein paar Monaten da irgendwie zusammengebraut wird, was halt irgendwie keine Testung, diese Tierversuche hat, ne? Also die Menschen waren ja die Tiere. Und das kann nichts Gutes sein. Und dann diese neue mRNA-Suppe, das war halt etwas, was der Mensch noch nicht kennt. Ne? Das war ein neu entwickeltes Produkt, was dann mal eben auf die Menschen losgelassen wurde. Und mir war vornherein klar, dass ich auf jeden Fall mich nicht damit.
Du hast dich
bewusst dafür.
War schon intuitiv so in deinem
Denken? Es war erst kam die Intuition, definitiv. Also, ne, so, weil, und dann kam halt natürlich die Information. Ne? Mhm. Dann kann man ja auch. In alternativen Medien ist ja mittlerweile auch ein breites Spektrum an Informationen, was man kriegen kann, auch mit guten Primärquellen, wo man dann sich relativ leicht dann informieren konnte, dass das halt nichts Gutes bewirken kann. Und Diskussionen hatte ich mit Arbeitskolleginnen öfters, also klar, ne? Und ich habe auch versucht, so viel wie möglich da irgendwie zu warnen und zu sagen, hier, ne, lasst euch lieber nicht impfen und ne, ihr wisst nicht, was da passiert. Und aber im Endeffekt haben sich auch im Krankenhaus, ich würde sagen,
hast du da scheinbar richtige Konflikte gehabt mit den Leuten?
Ich hatte teilweise richtige Konflikte, aber ich bin dann auch.
Wie sind die Leute damit umgegangen? Wurde das emotional? Ist man handgreiflich geworden?
Nein,
rausgeschmissen?
So weit zum Glück nicht, aber es wurde schon laut heftigst diskutiert und meistens kam dann irgendwann die Ablehnung dann so, okay, mit dem rede ich jetzt nicht mehr darüber. So. Oder der schon wieder mit seinen Themen. Ja, und
also ein Waffenstillstand?
Ja,
ist schon Krieg so.
Ja, eigentlich schon so. Also, ja, hätte doch gefehlt, dass ich die weiße Fahne irgendwie da mitbringe oder so, aber auf der anderen Seite habe ich halt trotzdem, haben sich die Widersprüche immer wieder, kam halt immer wieder hervor, dass er auch gerade so die Krankenpflege gemerkt hat, hey, hier läuft, die haben schon, viele haben gefühlt, es läuft nicht alles richtig so. Es ist irgendwas stimmt nicht. Ne, aber dann, als die Impfpflicht eingeführt wurde, das war ja jetzt im 2022, im März, meine ich. Und da wurde es halt heiß, ne, fürs Gesundheitswesen. Ja, ne? Und da wurde es halt echt heiß. Und ich hatte mich dann glücklicherweise dann im Januar mit dem Coronavirus erstmalig infiziert. Ich hatte auch...
war ja glücklich.
Ja, es war ja...
Glücklich in Anführungsstrichen.
Ist mir so zugefallen, ne? Es gibt ja keine Zufälle, aber... Nee. Hab mich da wahrscheinlich bei meiner Ex-Freundin angesteckt und sie als geboosterte Person hatte halt die super starken Symptome, so wirklich der Klassiker, und ich hatte halt so ein bisschen Rückenschmerzen, mal ein bisschen Geschmacksverlust, und das war's dann, bin da eigentlich sehr symptomfrei
von durchgegangen. Paradox, ne, dass die Leute mit der Boosterimpfung
das ist
sehr schweren Verlauf hatten.
Ey, das ist mir sehr
aufgefallen.
Das ist, das, also gut, da kann
ich... Studie gemacht
haben. Gut, ich auch nicht, aber die Studie ist eigentlich vor meinen Augen im Krankenhaus abgelaufen, weil ich ja immer auch, weil ja auch immer der Impfstatus erhoben wird, wenn wir Patienten aufgenommen haben, und das war schon sehr signifikant.
Also, was war der Patient mit den meisten Impfungen?
Boah, ich glaube, mehr als viermal habe ich nicht, aber man hört ja auch auf zu zählen, ja.
Ich habe doch jetzt so einen Fall, wo so in Amerika
so 50 Mal oder so, ja, also ey. Ja, das ist Wahnsinn, ja, aber...
Ich habe jetzt gestern bei einem Gespräch, was ich in einem Imbiss hatte, habe ich erfahren, es wurde mir so zugetragen, dass das ab der dritten Impfung... für dich Nebenwirkungen haben kann, wo du drüber nachdenken solltest, ob du das nicht echt aus dem Körper ausleitest oder so.
Mhm, das habe ich aber auf jeden Fall auch wahrgenommen. Also viele, die gesagt haben, boah, jetzt den Booster hätte ich am liebsten nicht gemacht. Also die ersten beiden waren trotzdem für viele problematisch. Also ich war auch teilweise, als ich auf der Covid-Station ausgeholfen habe, da kam nämlich gerade, wurde in Altenheim angefangen zu impfen. Und ich weiß noch, da war, glaube ich, diese Delta-Variante gerade halt sehr aktiv. Und mir sind die Menschen da auf der Covid-Station weggestorben, wie die Fliegen. Und die waren alle frisch geimpft. Alle frisch geimpft. Und die hatten dann so einen Sauerstoffsättigungsabfall im Blut, dass die haben wir nicht hinbekommen, nicht mit keiner Therapie. Und das war halt so echt.
Haben noch gar keiner so offiziell darüber gesprochen.
Ja, das war hier auch nicht. Also ich weiß noch, weil ich damals mich mit einer unterhalten habe, die gerade in diesem einen Altenheim, wo das war, und die Patienten uns geschickt haben, ich habe mich mit ihr privat getroffen und mit ihr darüber gesprochen, und dann hat sie mir das erzählt. Ja, die waren gerade alle frisch geimpft. Und ich, ja, die sind jetzt mir alle gerade weggestorben. Und das war halt wirklich so okay, wow, da gibt's einen Zusammenhang. Ne? Und aber gut, dass jetzt immungeschwächte Menschen, ne, auch vielleicht mit einem demenziellen Hintergrund und so, auch mal auf so eine Impfung oder auf so ein Virus stark reagieren, ey, das ist jetzt auch nichts Neues. Ne, das ist jetzt, das wurde ja auch gesagt, ne, wir müssen die Alten und Schwachen schützen, so fing es ja an. Ja, auf jeden Fall kam dann im März dann, hat das Krankenhaus dann erheben müssen, wer alles geimpft ist und nicht geimpft. Ich habe mich natürlich dann ich war dann halt noch klar genesen, aber ich wusste, nach 3 Monaten ist das ja auch wieder vorbei. Mhm. Und dann hatte ich das Gesundheitsamt dann bei mir im Krankenhaus gemeldet, bei meinem Arbeitgeber, und gesagt, hier, der Herr darf jetzt nicht mehr arbeiten. Die wollten mir schon ein Berufsverbot auflegen. Und ich habe dann aber gesagt, so, warte mal, nö, ich habe da eigentlich keinen Bock drauf. Ne? Und ich hatte mich ja schon lange dann auch mental darauf vorbereitet, dass es vielleicht irgendwann kommt. Und hab dann mit dem...
Das heißt, du hattest auch deine Argumente.
Ich hatte meine Argumente im Kopf und hab dann halt erst mit dem Menschen vom Gesundheitsamt gesprochen. Also erst hatte ich eine Frau dran, und da habe ich dann so kurz diskutiert, und sie sagt dann immer, sie müssen sich impfen lassen. Sie hat mir Recht gegeben, aber sie müssen sich impfen lassen. Und so, dann kann ich vielleicht jemanden irgendwie mit sprechen, der irgendwie auch kein Repeat-Gerät ist und so. Und
etwas anderes als
Anrufbeantwortung. Ja, so ungefähr. Und dann hat sie mich auch dann verbunden mit ihrem Chef, und dann habe ich mit dem Chef dann erstmal 20 Stunden diskutiert, und er meinte dann irgendwann, stopp, schreiben Sie alles auf, ne, Ihre Argumente, warum Sie das nicht wollen, und habe ich dann gemacht, eine Woche hatte ich Zeit, dann habe ich eine E-Mail geschrieben, auch mit Bitte um Bestätigung, und dann da habe ich noch einmal okay bekommen, Ihre E-Mail ist eingegangen, und seitdem nie wieder was gehört, und ich durfte ganz normal weiterarbeiten. Also für mich hat es auf jeden Fall gelohnt, dieses Rückgrat zu zeigen, aber ich habe auch ganz klar gesagt, wenn ich damit nicht durchkomme, ich gehe aus dem Beruf raus.
Ja,
ich habe noch eine zweite Ausbildung früher gemacht, wäre auch kein Problem gewesen, aber ich habe dann auch mit dem Online-Marketing geguckt und habe da schon geguckt, wie man im Internet vielleicht noch ein bisschen Geld machen kann oder irgendwie ein zweites Standbein aufbauen, was einfach heutzutage wieder vielleicht
ja auch
ein
viele
Thema
machen.
Ist.
Ja
ne?
viel, das
Und so bin ich aber dann doch durch weiterarbeiten und bin auch zufrieden, weil die Dankbarkeit der Menschen, die ich da im Krankenhaus jeden Tag so erlebe, das ist halt auch schon was Schönes, was einem auch wieder Energie gibt und auch trägt, dann, dass ich überhaupt in diesem Krankensystem arbeite.
Hat sich was verändert nach der Corona-Zeit?
Ich würde sagen, ja, die Maskenregeln sind weg. Wir testen zwar immer noch zwischendurch auf Covid und isolieren, aber grundsätzlich hat sich wieder alles beruhigt.
Aber ihr habt jetzt keine Corona-Fälle mehr, die...
Viel weniger, nein, kaum noch. Was mir aufgefallen ist, dass halt viel mehr Personal krank ist und dass die Menschen noch kränker werden mittlerweile.
Ja.
Die einfach so diese Immunsysteme...
Wir haben einen hohen Krankheitsstand in Deutschland. Das ist ja gerade auch ein Thema.
Und die Menschen sind so immungeschwächt und... Ne, ich sag jetzt...
Wie oft bist du krank im Jahr?
Ich, lass es einmal, zweimal.
Kann ich auch so, ja. Einmal, dann
ist
der Körper eigentlich wieder so rebootet.
Ja.
Interessant, ja. Ich habe gerade mal nachgeschaut. Es gibt jetzt ein internationales Pandemieabkommen.
Oh.
Es ist von der WHO quasi verfasst worden und ein Beschluss der international 194 Mitgliedstaaten und darunter auch Deutschland innerhalb dieser Weltgesundheitsorganisation WHO halt als Abkommen festgelegt und wird in Zukunft darüber entscheiden, wie bei globalen Pandemien vorgegangen wird. Also können wir aber damit rechnen, dass in Zukunft bei ähnlichen Dingen wieder so eine Generalüberholung stattfindet sozusagen. Also wo einfach, ich will jetzt das Wort nicht benutzen, aber man könnte sagen, alles parallel läuft.
Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass sie das nochmal durchziehen. Also ich befürchte das. Also ich denke, man macht ja nicht solche Verträge, wenn man nicht irgendwann vorhat, sie auch anzuwenden. Ne? Also
das wird dann immer so bezeichnet als bessere Prävention und halt, wir müssen uns einfach besser vorbereiten, die Reaktionen müssen besser werden.
Das klingt ja auch schön, immer auf alles vorbereitet zu sein. Ich meine, auf die Covid-Pandemie waren die ja auch vorbereitet. Also ich meine, die haben das ja 2019 mit dem Event 201, haben die das ja schön alles schon vorsimuliert, ins kleinste Detail hinein und mal schauen, was die nächste Pandemie beginnt. Also vielleicht diesmal mit einem richtigen Virus. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass sie dann mal...
Vielleicht hat sich auch ein L im Wort versteckt.
Ja, vielleicht. Ja, wenn alles nach Plan läuft, ja.
Oder ja, manchmal laufen Dinge eben auch aus dem Ruder. Und sie funktionieren gar nicht so gut, wie man sich das vorgestellt hat. Dann können wir nämlich jetzt auch zu einem interessanten Aspekt von dieser ganzen Zeit kommen. Dass das halt uns hat das zusammengebracht und viele andere Seelen, ne? Gar nicht mal unbedingt neue Leute aufgeweckt, aber es haben sich viele aufgeweckt gefunden.
Cool.
Und ich glaube, die Energien haben auch dafür gesorgt, dass gewisse Aufwachprozesse bei anderen Menschen mit dieser Situationslage und diesen Einschränkungen stattgefunden haben, also die ja beschleunigt worden sind.
Ja, voll. Also das kann ich sowas zu bestätigen. Also alleine schon, was ich in der Zeit für geile, tolle Menschen kennengelernt habe. Ich bin so dankbar dafür. Ich habe mich mit so vielen Menschen vernetzt und auch wenn Leute dann vielleicht auch erstmal gesagt haben, ey, das Thema ist jetzt mir noch zu heiß, aber man konnte halt wirklich viele Samen streuen und ey, hier und da ist eine aufgegangen und wenn ich nur einen pro Jahr irgendwie aufwecke oder in diesen Prozess schicke, weil ey, aufwachen musst du selbst.
Sind aber Leute aus deinem Umfeld weg?
Ein, zwei vielleicht, aber jetzt keine.
Das heißt, du warst schon vor.
Ich hatte schon ein stabiles Umfeld, auch mit kritischen Menschen drin und auch mit den Menschen, die heutzutage noch nicht kritisch sind in meinem Umfeld, mit denen kann ich trotzdem klar über diese Themen reden. Also ich finde halt irgendwie eine Freundschaft definiert sich ja nicht über eine politische Einstellung. Ne, wie man dazu, also ich weiß,
was man denkt, ja.
Also so denke ich.
Ja, ich denke auch so, ne?
Und, da hat sich ja einfach so die Spreu vom Weizen
getrennt. Ja, definiert sich das über die menschliche Einstellung.
Ja, von, ja. Oder was man so fühlt, ey, wenn man irgendwie so ein Gespräch hat und da wiped es, ey, das ist eine Seele, die mich nochmal treffen, so.
Ja.
Und nee, aber auf jeden Fall ich würde schon sagen, dass es auch so die breite Masse so auf jeden Fall zum Nachdenken, zum Kritisieren, zum Reflektieren gebracht hat und auch halt auch vielleicht Menschen sich mit dem Tod mal beschäftigt haben, ne? Weil das Thema schwang da ja immer mit. Ne? So, boah, habe ich vielleicht Angst vor dem nicht gelebten Leben? Weil das haben wir eben nur ganz kurz angeschnitten, aber es ist nicht ein super wichtiger Aspekt, so auch so dieser Erstickungstod und so, was das mit den Menschen macht. Weil wenn man sich bewusst ist und ich meine, wenn es eine hundertprozentige Sache gibt, dann ey, dass wir sterben, wir werden alle sterben, das ist versprochen, dann kannst du doch dieses Leben dann auch irgendwie viel leichter leben und sagen, okay, ey, das ist schon mal gewiss, das ist schon mal gebucht, was kann ich jetzt bis zu meinem Lebensende vielleicht noch machen in meinem Leben?
Bei vielen hat die Angst halt zu einer Starre geführt.
Ja, genau, und ja, aber die Angst frisst halt die Seele auf.
Ja, richtig, richtig. Das ist auch, das ist immer ein Thema, wo wir nochmal tiefer reingehen sollten, finde ich.
Ja.
Weil es für viele Leute immer noch allgegenwärtig ist. Also, das ist vielleicht nicht nur Angst, was die einzelne Person betrifft, sondern das ist sogar
so ein
Trauma.
Massentrauma.
Ja. Massenpsychose. Das Wort habe ich noch nicht in den Mund genommen dafür, aber im Endeffekt ist das.
Das war eine Massenpsychose, ganz klar.
Ja. Wir hatten auf jeden Fall es gab einen Zeitpunkt, da war auf jeden Fall eine Massenpanik fast schon. Also, auch diese Klopapier-Situation, weißt du noch?
Ja, oh ja.
Welche irrationale Kaufen von Klopapier, weil man das als einzige Komponente in diesen ganzen Komponenten noch kontrollieren konnte. Alles andere war nicht mehr absehbar. Man fühlte sich an, als würde die Welt untergehen, ja. Aber das war für die Leute dann so, boah, da sind die Leute richtig drauf abgegangen, ne?
Ja, und alles eigentlich voll.
Also ein ganz krasser Bewältigungsmechanismus, ne?
Ja.
Und viele Leute haben auch so gefragt, ja, was, warum denn gerade Klopapier? Ja, Klopapier, weil du dir so auf den Arsch abwischen willst, sondern weil das Klopapier, wenn du das zu Hause hast, dann ist zumindest dieses Grundgefühl, okay, in dieser Situation bin ich besser vorbereitet, als ich vorbereitet sein muss. Und das gibt deinem, das ist so verrückt, das gibt in der Psyche.
Ich versuche es gerade nachzuvollziehen, aber es ist nicht meine Gefühle. Ja, ich weiß ja, was du meinst. Ne?
Das ist wahrscheinlich, bei uns wäre das so, wie wir sind mit supergeilem Essen für sehr lange Zeit und für mit gutes Wasser. Gut, wir haben, stell dir vor, du hättest jetzt die St. Leonhard-Quelle, die Lichtquelle, einfach Lifetime.
Mhm.
So. Dieses Gefühl von, ich bin wassermäßig komplett abgesichert, gibt dir ein Gefühl der Sicherheit.
Ja.
So ungefähr war das mit dem Klopapier.
Das kann ich.
Und vor allen Dingen ein Anker, wo du sagst, ey, da habe ich die Macht.
Ja.
Ich kaufe das ganze scheiß Klopapier jetzt. Obwohl es komplett irrational ist und auch gar nicht notwendig. Aber wenn du dann über andere Sachen nachdenkst, wie Lebensmittel, gibt es viel zu viele Variationen. Mhm. Aber mit Klopapier, da putzt du den Arsch ab.
Ich glaube, das war auch so ein bisschen Kompensation, oder?
Ja, sag ich ja.
Ja, man
kompensiert quasi eine...
ein Mangel.
Ein Mangel oder eine... Ich kann mich da nicht entscheiden, weil die Entscheidungsmöglichkeiten sind miserabel. Ne?
Ja.
Und sagt, okay, aber Klopapier brauche ich in jedem Fall. Davon kann ich jede Familie mehr kaufen.
Das ist super interessant, was du sagst, ja. Und ich konnte es damals nicht nachvollziehen. Ich hatte dann eher gutes Wasser. Ich habe ein bisschen Wasser gehort, ne? Aber ich hatte jetzt auch keine Angst, dass irgendwie die Läden dazu machen. Also das war ja auch wieder irrational. Und das zeigt ja dann diese Massenpsychose dann.
Ja,
ne?
Ja.
Genau, dass irgendwie diese Kompensation so, boah, ich habe Mangel und muss das halt irgendwie mit Papier irgendwie, also ne, innerer Mangel mit was Äußerem zu kompensieren, das ist dann eine Milchrechnung.
Das ist echt eine Rechnung, die nicht aufgeht. Ja. Das haben, glaube ich, auch dann viele am eigenen Leib erfahren in der Zeit, weißt du, und dann...
Das war dann halt wirklich für den Arsch.
Ja, weil ich auch im Lockdown dann, und das ist interessant, sind viele einfach zu sich gekommen, ohne dass die darauf vorbereitet waren, was es bedeutet, zu sich zu kommen.
Ja.
Wenn du wirklich so viel Zeit alleine verbringst oder so viel Zeit mit deinen engsten Kindern, ne, und deiner Family auf einem Raum. Ne,
auch teilweise dann, mit Existenzängsten. Ne?
Genau, das sind dann Konflikte, die sind extremisiert, die sind ausgeartet. Da gab es häusliche Gewalt, das ist hochgegangen ohne Ende, weil die Menschen nicht mehr voneinander wegkamen, die Ablenkung gar nicht stattfinden konnte, die normalerweise immer da war, dieser ständige, wo wir jetzt wieder drin sind. Wir sind ja jetzt wieder, das Hamsterrad hat wieder die Geschwindigkeit erreicht,
die wir vor Covid hatten,
wenn es sich noch schneller dreht.
Anders. Ich finde, die Qualität ist immer ein bisschen anders geworden. Also wir werden ja von Krise zu Krise regiert, so habe ich das Gefühl, ne? Weil wenn irgendwie immer eine Krise regiert, dann sind wir Menschen nicht bei uns. Dann sind wir in dem Außen, in der
Ablehnung. Genau, dann können wir auch Krise schieben.
Genau.
Ja,
mir geht es gerade nicht so gut. Ja, das wird halt anders. Mir geht es gerade nicht so gut. Ja, wir sind ja im Krieg mit Putin oder was
auch immer. Genau.
Ne? Und mir geht es auch nicht so gut, weil wir haben auch demnächst wieder Klimawandel und so.
Ich habe mal gehört, dass wir süchtig sind nach Negativmeldungen.
Ich denke, dass wir, wenn danach süchtig gemacht werden.
Guter Punkt. Gut ab.
Ne, weil ich glaube, von Natur aus bist du nicht nach Dingen süchtig, die dir nicht gut tun. Ich meine, das ist ja in der Natur schon nicht veranlagt.
Macht ja auch schon keinen Sinn. Das ist ja ein Prozess. Also ich denke mal, da wird ein gewisser Teil Histamin, Noradrenalin, da werden Botenstoffe ausgeschüttet. Von denen kannst du süchtig werden, von diesen, von der Ausschüttung.
Aber also überhaupt erstmal auf die.
Den Release erfahren zu wollen, so, ne, von diesen Endorphinen. Das kann wirklich ein Prozess sein, wo du dich süchtig von machst. Ja. Konditionierst. Wenn du es nicht weißt.
Ja gut, Angst kann dich ja auch mobil machen. Angst kann dich ja auch bewegen. Kann ja auch was Gutes sein, aber meistens bewegst du dich ja halt meistens in die falsche Richtung, weil es ja was Irrationales ist.
Ja.
Und
vor allen Dingen führt das irgendwann zu einer Panik und dann unter Umständen zu Dingen, die du ja gar nicht mehr kontrollieren kannst. Weil eine Panik, die kommt einfach. Das ist eine Angst, die du zu lange unterdrückst, wo du die Bilder, die du zu dieser Angst malst, einfach immer gravierender und negativer ausschmückst.
Ja.
Und irgendwann sind die deinem Unterbewusstsein einfach wie so ein Fass, kann man sich vorstellen, dann drückt das nach oben, wenn das voll ist.
Ja, ich denke, also viele Menschen haben auf jeden Fall unter der Covid-Pandemie gelitten, ne? Und gerade diese Beispiele, die du jetzt genannt hast, aber auf der anderen Seite haben auch viele sich irgendwie nochmal selbst erneuert. Also ich kann das zum Beispiel von mir und auch vielen anderen sagen, in der Zeit hast du das auch echt dann, ne, dass du halt immer mal, das, wir hatten schönes Wetter, so draußen war viel, nicht so viel los, du hattest blaue Himmel, die Flugzeuge sind nicht geflogen und es war für mich so auch eine sehr schöne Zeit, weil auch eine Zeit der Stille da war, ne, und wo ich wieder angefangen habe, wirklich auf mich selbst zu achten, auf meine Gedanken zu achten, mich mit meinen eigenen Ängsten auseinanderzusetzen oder zu gucken, sind da Ängste, ne, und oder was bestimmt mich und vielen Menschen ging es so, ne? Mhm. Weil viele sind halt entweder in die eine, in diese Angstrichtung gegangen, alles ist ganz schlimm und die anderen so, okay, ihr erschafft hier gerade eine fremde Realität und wir erschaffen unsere eigene Realität.
Ich fand das geil, Mann.
Diese eigene Realität war geil, weil wir haben da uns trotzdem während der Pandemie getroffen, wo damit irgendwie 2G-Regel war und keine Ahnung, die sind dann irgendwie, haben dann ihr Handy irgendwo dran gehalten, durften ins Restaurant und wir haben Partys draußen gemacht in der frischen Luft und das war einfach geil.
Und Papa hat sich frei gefühlt.
Ja, total.
Ja. Auch wenn man sich gleichzeitig ein bisschen so gangstermäßig kriminell gefühlt hat, weil man dachte, okay, wenn die wir waren zum Beispiel im Barca und da war es auch, ab 1 Uhr war dann alles dicht.
Ja.
Aber wenn du da als Tourist rumgelaufen bist, hast du, glaube ich, so einen kleinen Bonus gehabt, weil die jetzt auch nicht die Leute abschrecken wollen.
Ja, richtig.
Tourismus auch in der Zeit haben wir davon gelebt. Und das war aber so, es war mystisch. Das war eine unglaublich schöne atmosphärische Erfahrung. Und es war, ja, es war fast schon sowas, was sich auch echt bei mir eingebrannt hat, diese ganzen Straßenlichter dann und die weiten Straßen leer zu sehen, keine Autos.
Ich fand das klasse.
Also dann ist da wirklich dich komplett austoben in dieser Stadt, die dann irgendwie komplett evakuierten Modus war. So.
Ja, ich weiß doch, ich musste zwischendurch mit einem Passierschein zur Arbeit, weil also dann habe ich so einen Druck von meinem Arbeitgeber.
Das ist so ein Ding, geil.
Ja, ich brauchte das, um, ne, weil wenn ich mir zum Nachtdienst gehe, da war er schon vielleicht nach 9 oder so. Und
boah, das war ein Jackpot.
Sowas hatte
ich hatte auch keine, gefakten Tests und so. Also, naja, also das eine oder andere konnte da unter Umständen mal genutzt werden, aber ich hatte mich gar nicht so.
Ja, ich hätte halt auch mit diesem zum Beispiel den Ausweis hätte machen lassen können, ne? Also jetzt faken. Aber ich wollte das gar nicht, weil ich dachte mir so, wer bin ich denn, wenn ich mir jetzt irgendwie mit der, sagen wir mal, jetzt ins Restaurant will oder ins Kino will und dann irgendwie zeige, hier, guck mal, ich bin einer von den 2G, die geimpft sind, so, nur um mitzumachen.
Ja,
ich wollte das gar nicht. Ich habe da versucht, diese Energie dazu entziehen und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ihr mein Geld nicht wollt und wenn ihr mich nicht als ungeimpft akzeptiert, dann kriegt ihr auch mein Geld nicht.
Aber man kann auch seine, in der Zeit war es halt schwierig, integer zu sein, also zu sich zu stehen, zu dem, was man wirklich vertritt, wenn man das, was wir vertreten haben, eben so im Herzen getragen hat und das auch niemandem auftragen wollte. Oder
fiel es dir schwer, gegen den Strom zu springen?
Nee, das ist mir noch nie schwer gefallen. Ich bin einfach so ein Mensch, der die Konfrontation auch mag, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich mag auch Harmonie, ich mag, wenn sich Dinge wieder aufklären. Ich hätte mir gewünscht, dass sich der eine oder andere auch mal wieder bei mir gemeldet hätte danach, einfach um eine Aussprache zu haben. Aber das ist nicht passiert. Also da hat's mal ein oder zwei Personen gegeben, die man dann im Nachhinein, nach der ganzen Zeit nochmal getroffen hat, wo es wieder so, weißt du, wo das Leben wieder, das kulturelle Leben wieder aufblühte. War so richtig, dass man das jetzt Revue passieren hat lassen. Das war nicht der Fall.